Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute hören wir vom zweiten Teil, das Kapitel 19 bis 21. 19. Kapitel. Die heilige Beichte. Unser Heiland hinterließ seiner Kirche das heilige Bußsakrament, um uns von allen Sünden reinzuwaschen, mit denen wir uns befleckt haben. Lass also nie zu, dass dein Herz länger an der Sünde krank ist, da dir ein so sicheres und einfaches Heilmittel zur Verfügung steht. Eine Seele, die ihre Zustimmung zur Sünde gegeben hat, muss vor sich selbst erschrecken und sich möglichst bald reinigen aus Ehrfurcht vor der Majestät Gottes, der ständig auf sie herabblickt. Ach, wäre es nicht ein Übermaß an Torheit, den geistlichen Tod zu sterben, da uns ein so wirksames Heilmittel gegeben ist. Beichte demütig jede Woche und nach Möglichkeit, so oft du die heilige Kommunion empfängst, auch wenn dir dein Gewissen keine Todsünde vorwirft. Durch die Beichte erhältst du ja nicht nur die Lossprechung von den lässlichen Sünden, die du bekennst, sondern darüber hinaus viel Kraft, um sie in Zukunft zu meiden, Licht, um sie klar zu erkennen, reiche Gnade, um den ganzen Verlust auszugleichen, den sie dir verursacht haben. Du übst dabei Demut, Gehorsam, Einfalt und Liebe, somit bei der Beichte mehr Tugenden als bei irgendeiner anderen Handlung. Die Sünden, die du beichtest, müssen dir wirklich leid tun, so gering sie auch sein mögen. Sei auch fest entschlossen, sie in Zukunft zu meiden. Viele beichten lässliche Sünden rein, gewohnheitsmäßig, ohne die Absicht, sie zu meiden. Dadurch verlieren sie viele geistliche Werte und Möglichkeiten des Fortschritts. Beichtest du also, gelogen zu haben, ohne zu schaden, oder ein unpassendes Wort gesagt oder zu viel gespielt zu haben, so bereue es und sei fest entschlossen, dich zu bessern. Es ist ein Missbrauch, irgendeine Sünde, ob schwer oder lässlich, zu beichten, ohne den Willen, sich davon zu reinigen. Denn einzig zu diesem Zweck ist die Beichte eingesetzt worden. Beichte nichts Überflüssiges. Ach, das tun manche gewohnheitsmäßig. Ich habe Gott nicht genügend geliebt. Ich habe nicht so fromm gebetet, wie es meine Pflicht war. Ich habe den Nächsten nicht geliebt, wie ich sollte. Ich habe die heiligen Sakramente nicht mit der geziemenden Ehrfurcht empfangen. Wenn du so beichtest, sagst du nichts, woraus der Beichtvater den Zustand deines Gewissens erkennen könnte. Denn alle Heiligen des Himmels und alle Menschen auf Erden könnten das Gleiche sagen. Sieh vielmehr, welchen besonderen Grund du zu dieser Anklage hast. Hast du ihn gefunden, dann beichte den Fehler schlicht und einfach. Wenn du zum Beispiel beichtest, du habest den Nächsten nicht nach Gebühr geliebt, dann meinst du damit vielleicht, dass du dich einmal eines recht bedürftigen Armen nicht angenommen hast, dem du leicht hättest helfen oder Trost spenden können. Beichte also diesen besonderen Fehler und sag, ich habe einen bedürftigen Armen gesehen und ihm nicht pflichtgemäß geholfen, aus Nachlässigkeit, Herzenshärte und Geringschätzung, worin du eben die Ursache dieses Fehlers siehst. Desgleichen beichte nicht, du habest nicht andächtig genug gebetet, sondern sag, ob du freiwillig zerstreut warst oder versäumt hast, den richtigen Ort zu wählen, die für ein andächtiges Gebet erforderliche Zeit aufzuwenden oder die entsprechende Haltung einzunehmen. Klage dich ganz einfach an, wie du meinst, gefehlt zu haben, ohne allgemeine Formeln, die die Beichte weder kalt noch warm machen. Bei den lässlichen Sünden begnüge dich nicht damit, die Tatsachen zu nennen, sondern beichte auch die Beweggründe dazu. So begnüge dich nicht mit dem Bekenntnis, dass du gelogen hast, ohne jemand zu schaden, sondern sage auch, ob es Eitelkeit geschehen ist, um dich hervorzutun oder zu entschuldigen. Ob zum Schmerz oder aus Eigensinn. Hast du dich durch das Spielen versündigt, dann gib an, ob es aus Gewinnsucht oder aus Gefallen an der Unterhaltung geschah. So mach es bei allen Sünden. Sag auch, ob du lang in der Sünde verweiltest, denn gewöhnlich wächst die Sünde mit der Dauer. Es ist ja ein großer Unterschied zwischen einer vorübergehenden Eitelkeit, die eine Viertelstunde anhielt, und einer Eitelkeit, die unser Herz einen, zwei, drei Tage erfüllte. Sag also die Tatsache, den Beweggrund und die Dauer deiner Sünden, wenn auch bei lässlichen Sünden im Allgemeinen keine Verpflichtungen zu diesem genauen Bekenntnis besteht und man sie an sich überhaupt nicht beichten muss, so sollen doch jene, die ihre Seele gründlich läutern wollen, um zu wahren Frömmigkeit zu streben, sorgsam darauf bedacht sein, dem Seelenarzt auch das kleinste Übel aufzudecken, von dem sie geheilt werden wollen. Versäume nicht zu sagen, was notwendig ist, um die besondere Art deiner Sünde erkennen zu lassen, also warum du zornig wurdest oder jemand in seinem Laster unterstützt hast. So nehme ich zum Beispiel einem unsympathischen Menschen ein Scherzwort übel und gerade darüber in Zorn, während ich von einem mir angenehmen Menschen auch ein heftiges Wort ruhig aufnehme. Dann beichte also, ich habe mich zu zornigen Worten hinreißen lassen, nicht wegen der Worte, die man mir sagte, sondern weil ich den Betreffenden nicht leiden kann. Wenn es zum besseren Verständnis notwendig ist, noch mehr Einzelheiten zu sagen, dann halte ich es für gut, dies zu tun. Denn wenn man sich in dieser Weise kindlich anklagt, deckt man nicht nur die begangenen Sünden auf, sondern auch die schlechten Neigungen, Gewohnheiten und andere Wurzeln der Sünde. Dadurch gewinnt der geistliche Vater eine gründlichere Erkenntnis des Herzens, das er betreut, und sieht auch, welche Heilmittel ihm gut tun. Man muss aber sehr sorgfältig verschweigen, wer an der Sünde teilgenommen hat. Achte auf gewisse Sünden, die oft ganz unbemerkt im Herzen wohnen und herrschen. Sieh zu, dass du dich davon reinigst. Lies zu diesem Zweck aufmerksam im dritten Teil dieses Buches die Kapitel 6, 27 bis 29, 35, 36 und das achte Kapitel des vierten Teils. Wechsle deinen Beichtvater nicht ohne triftigen Grund. Hast du einen gewählt, dann bleib dabei, ihm an den bestimmten Tagen Rechenschaft über deine Seele abzulegen. Sag ihm einfach und offen die Sünden, die du begangen hast. Von Zeit zu Zeit, zum Beispiel jeden Monat oder jeden zweiten Monat, gib ihm Einblick in den Stand deiner Neigungen, auch wenn sie dir nicht Anlass zur Sünde wurden. Sag ihm, ob dich Traurigkeit oder Kummer quält, ob dich Freude bewegt oder der Wunsch nach Besitz und Ähnliches. 20. Kapitel. Die häufige Kommunion. König Mithridates und Pontus soll ein Gift gefunden haben, mit dem er seinen Körper so stählte, dass es ihm unmöglich war, sich zu vergiften, als er sich dadurch der Knechtschaft der Römer entziehen wollte. Der Heiland hat das hochheilige Altarsakrament eingesetzt, das wirklich und wahrhaftig sein Fleisch und Blut birgt, damit ewig lebe, wer davon isst. Johannes 6,50. Wer also häufig und andächtig davon Gebrauch macht, stärkt das Leben und die Gesundheit seiner Seele, in einem Maß, dass diese kaum durch eine Anhänglichkeit an Schlechtes vergiftet werden kann. Man kann nicht von diesem lebensspendenden Fleisch genährt werden und gleichzeitig todbringende Neigungen hegen. Wie die Menschen im Paradies dem Leibe nach unsterblich waren durch die Frucht des Lebensbaumes, den Gott dort gepflanzt hatte, so können die Menschen auch den seelischen Tod vermeiden, Kraft dieses lebensspendenden Sakramentes. Die zartesten und am leichtesten verderblichen Früchte wie Kirschen, Erdbeeren, Aprikosen halten sich lange, wenn sie in Zucker oder Honig eingemacht sind. Ist es dann ein Wunder, wenn unser Herz, obgleich zart und schwach, vor der Fäulnis der Sünde bewahrt bleibt, durch den kostbaren, dem Verfall nicht ausgesetzten Leib und das unverwesliche Blut des Gottessohnes? Die Christen, die verdammt werden, müssen vor dem gerechten Richter verstummen, wenn er ihnen vor Augen führen wird, wie Unrecht sie daran taten, ihre Seele dem Tod zu überantworten, während sie sich gesund und lebendig erhalten könnten durch den Genuss seines Leibes, den er uns dafür hinterlassen hat. Unselige, wird er sagen, warum seid ihr gestorben, da euch die Frucht des Lebens, die Lebensspeise zur Verfügung stand? Der heilige Augustinus sagt, ich liebe es nicht und ich tadle es nicht, wenn jemand die heilige Kommunion täglich empfängt. Aber ich rate jedem und ermuntere ihn, jeden Sonntag zu kommunizieren, vorausgesetzt, dass die Seele frei ist vom Wille zu sündigen. Ebenso wie der heilige Augustinus will ich dir tägliche heilige Kommunion weder loben noch tadeln, sondern überlasse die Entscheidung darüber dem geistlichen Vater, wenn jemand sich dazu entschließen will. Es ist nicht gut, eine so häufige heilige Kommunion allgemein anzuraten, da die Seelenverfassung dafür ganz vorzüglich sein muss. Andererseits kann sie bei manchen guten Seelen vorhanden sein, also ist es ebenfalls nicht gut, allgemein davon abzuraten und sie davon abzuhalten. Die Entscheidung darüber kann nur aus der Beobachtung der Seelenverfassung des Einzelnen in jedem Fall getroffen werden. Es wäre unklug, sie unterschiedslos jedermann zu empfehlen. Es wäre aber ebenso unklug, allgemein jeden zu tadeln, besonders wenn er dabei dem Rat eines klugen Seelenführers folgt. Der heiligen Katharina von Siena wurde einmal wegen ihres häufigen Kommunionempfanges jede Worte des heiligen Augustinus vorgehalten. Sie gab darauf die feine Antwort: Wenn also der heilige Augustinus es nicht tadelt, dass man täglich kommuniziert, dann bitte ich sie, es auch nicht mehr zu tadeln, und ich bin es zufrieden. Du siehst aber, dass der heilige Augustinus eindringlich rät und ermahnt, jeden Sonntag die heilige Kommunion zu empfangen. Tu das also, soweit es dir möglich ist, da ich voraussetzen kann, dass du keine Anhänglichkeit an Todsünden, auch nicht an lässlichen Sünden hast, bist du in der richtigen Seelenverfassung, die der heilige Augustinus verlangt, ja sogar in einer besseren, denn du willst nicht nur die Sünde meiden, sondern du hast auch keinerlei Liebe mehr zur Sünde. Somit kannst du, wenn es dein geistlicher Vater für gut findet, auch öfter als jeden Sonntag die heilige Kommunion empfangen. Es können allerdings verschiedene Schwierigkeiten auftreten, nicht von deiner Seite, sondern von Seiten deiner Umgebung. Dann wird dir ein kluger Seelenführer zuweilen den Rat geben müssen, nicht so oft zu kommunizieren. Bist du zum Beispiel irgendwie Untergebener und sind die Vorgesetzten, denen du Gehorsam und Ehrfurcht schuldest, so schlecht unterrichtet oder so wunderlich, dass dein häufiges Kommunizieren sie beunruhigt und aufregt, dann ist es wohl besser, aus Nachsicht mit ihrer Schwäche nur alle 14 Tage zum Tische des Herrn zu gehen. Dies freilich nur, wenn diese Schwierigkeit unmöglich zu überwinden ist. Man kann in dieser Sache nicht leicht eine allgemeine Entscheidung treffen. Handle deshalb einfach nach dem Rat deines geistlichen Vaters. So viel kann ich dir wohl mit Sicherheit sagen: Wer Gott in einem frommen Leben dienen will, muss wenigstens einmal im Monat die heilige Kommunion empfangen. Bist du wirklich klug, dann werden Mutter oder Ehefrau, Ehemann oder Vater dich nicht hindern können, oft zu kommunizieren. Du wirst ja an Tagen, da du beim Tisch des Herrn warst, alle deine Pflichten genau so sorgfältig erfüllen. Ja, du wirst deinen Mitmenschen gegenüber noch freundlicher und liebevoller sein als sonst und ihnen keinen Dienst abschlagen. So ist es wenig wahrscheinlich, dass sie dich von einer Übung abhalten wollen, die ihnen keine Unannehmlichkeiten bereitet, außer sie wären vom schwierigen und unvernünftigen Charakter. Dann wird dir wohl dein Beichtvater sagen, wie weit du ihren Schwächen nachgeben sollst. Noch ein Wort für die Eheleute. Gott verurteilte es im alten Bund, dass die Gläubigen an Festtagen eine ausstehende Schuld eintreiben, aber er verurteilte es nicht, dass die Schuldner an solchen Tagen ihre Schulden zahlten und damit ihre Verpflichtungen nachkamen. Es ist ungebührlich, wenn auch keine Sünde am Kommunionstag den ehelichen Verkehr zu fordern, aber es ist nicht ungebührlich, sondern sogar verdienstlich, ihn zu leisten, wenn er gefordert wird. Es soll auch niemand deswegen der heiligen Kommunion beraubt werden, wenn er sie an solchen Tagen aus Frömmigkeit wünscht. In der Urkirche gingen die Christen täglich zum Tisch des Herrn, obwohl sie verheiratet und mit Kindern gesegnet waren. Deshalb sage ich, dass die häufige Kommunion weder den Eltern noch den Ehegatten Unannehmlichkeiten bereiten kann, vorausgesetzt, dass man klug und taktvoll ist. Auch körperliche Krankheiten können uns nicht daran hindern, außer solche, die zu häufigem Erbrechen reizen. Um jede Woche zu kommunizieren, ist also Voraussetzung, dass man frei ist von Todsünden und vom Willen, lästliche Sünden zu begehen. Ferner ist eine große Sehnsucht nach der heiligen Kommunion notwendig. Zur täglichen Kommunion ist außerdem die Überwindung der meisten schlechten Neigungen und Einverständnis des geistlichen Vaters erforderlich. 21. Kapitel. Wie soll man kommunizieren? Beginne schon am Vorabend, dich auf die heilige Kommunion vorzubereiten, durch häufige, herzliche, liebevolle Stoßgebete. Geh früh zu Bett, um früh aufstehen zu können. Wachst du während der Nacht auf, dann lass Herz und Mund überströmen von innigen Gebetsworten, damit deine Seele würdig werden, den göttlichen Bräutigam zu empfangen, ihn, der wacht, während du schläfst und sich anschickt, dich mit seinen Gnaden und Gaben reich zu beschenken, wenn du nur bereit bist, sie aufzunehmen. Am Morgen erhebe dich voll Freude beim Gedanken an die Seligkeit, die deiner hart, nachdem du gebeichtet hast, empfange voll Vertrauen, aber auch voll Demut diese himmlische Speise, die dich für die Unsterblichkeit nährt, nachdem du die heiligen Worte, O Herr, ich bin nicht würdig, gesprochen, bewege weder Kopf noch Lippe, um zu beten, sondern öffne ruhig und bescheiden deinen Mund, erhebe deinen Kopf so weit, um den Priester bei seiner heiligen Handlung zu unterstützen, und empfange voll Glauben und Liebe ihn, an den du glaubst, auf den du hoffst, den du liebst, der Gegenstand, Ursache und Ziel dieser drei göttlichen Tugenden ist. Die Biene sammelt auf den Blumen Himmelstau und saugt aus ihnen die feinste Süßigkeit der Erde, verwandelt beides in Honig und trägt es in den Bienenkorb. So nimmt auch der Priester vom Altar den Heiland der Welt, den wahren Gottessohn, der wie Himmelstau von oben kam und als Sohn der Jungfrau wie eine Blume aus unserer irdischen Menschheit hervorsproßt und legt ihn als köstliche Speise dir in den Mund und Herz. Hast du ihn empfangen, dann rege dein Herz an, diesem König des Heils zu huldigen. Besprich mit ihm deine Seelenanliegen, betrachte ihn in dir, da er zu dir kam, um dich zu beglücken, bereite ihm den schönsten Empfang, dessen du fähig bist, und verhalte dich so, dass man an jeder Handlung sieht, Gott ist bei dir. Kannst du in der heiligen Messe nicht wirklich kommunizieren, dann tu es wenigstens dem Herzen und dem Geiste nach, indem du voll heißer Sehnsucht dich mit dem lebensspendenden Leib des Heilands vereinigst. Dein großes Anliegen bei der heiligen Kommunion sei, dich in der Gottesliebe weiter zu vertiefen, zu bestärken und durch sie froher zu werden. Denn die Liebe soll dein Ziel sein, wenn du den empfängst, der sich einzig aus Liebe hingibt. Nein, man kann sich keine liebevollere und zärtlichere Tat des Heilandes vorstellen als jene, durch die er sich sozusagen vernichtet, zur Speise herabwürdigt, um unsere Seele zu durchdringen und sich aufs Innigste mit dem Herzen und dem Leib seiner Gläubigen zu vereinigen. Fragen dich weltliche Gesinnte, warum du so oft kommunizierst? Dann antworte ihnen, um Gott lieben zu lernen, um dich von deinen Unvollkommenheiten zu reinigen, von deinen Armseligkeiten zu befreien, in deinen Sorgen Trost zu finden und in deinen Schwächen eine Stütze zu haben. Sag ihnen, zwei Arten von Menschen müssen oft kommunizieren. Die Vollkommenen, da sie in der rechten Verfassung sind, wäre es ein Unrecht, wollten sie dem Born der Vollkommenheit fernbleiben, und die Unvollkommenen, um erst nach Vollkommenheit streben zu können, also die Starken, damit sie nicht schwach werden, und die Schwachen, damit sie stark werden, die Kranken, um gesund zu werden, und die Gesunden, um nicht krank zu werden. Somit müsstest du als unvollkommener, schwacher, kranker Mensch dich oft mit deiner Vollkommenheit, deiner Kraft und deinem Arzt vereinigen. Sag ihnen, jene, die nicht viel mit irdischen Dingen zu tun haben, sollten oft zum Tisch des Herrn gehen, weil sich ihnen Zeit und Möglichkeit dafür bietet, aber auch jene, die viel von weltlichen Geschäften in Anspruch genommen sind, weil sie es notwendig haben. Denn wer hart arbeitet und schwere Lasten trägt, muss oft und kräftig essen. Sag ihnen zu, du empfangest das heilige Sakrament, um es gut empfangen zu lernen. denn nur durch Übung lerne man eine Handlung gut ausführen. Empfange also den Heiland oft, so oft es nach der Weisung deines geistlichen Vaters tun kannst. Glaube mir, die Hasen werden im Schnee weiß, weil sie nichts anderes sehen und am Schnee schlecken. So wirst auch du ganz schön, ganz gut und ganz rein werden, wenn du immer wieder die verkörperte Schönheit, Güte und Reinheit im göttlichen Sakrament anbetest und in dich aufnimmst. Das ist aus dem Buch Philothea gewesen, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien und Kapitel 19 bis 21 aus dem zweiten Teil.